Moin und willkommen zum MVP Club Bundesliga, Rückblick des 25. Spieltages. Als Moderator war ich ja vor zwei Folgen schon mal tätig, aber heute ganz besonders in Solo-Form. Das gab's zu Länderspiel-Specials und zur WM zwar schon, aber soweit ich weiß, habe ich noch nie einen Bundesliga-Rückblick komplett alleine gemacht. Das ist dem zu Schulde getragen, dass der Raik gerade aktuell unterwegs ist in Deutschland, quer durch Deutschland bzw. Österreich. Und ich auch einige private Dinge habe und es deswegen heute schwierig war, einen Aufnahmetermin zu finden, auch mit Marian oder den anderen Gästen der letzten Zeit. Ich habe aber gedacht, da wir ja vor einer Länderspielpause stehen, mache ich mal noch eine Solo-Folge. Ich habe auch noch nicht mit Raik gesprochen, also ich weiß an dem Punkt noch nicht, ob diese Folge überhaupt das Licht erblickt, ob er die Kapazitäten hat, abzuladen. Falls ja, dann hört ihr es ja gerade. Dann freut es mich auf jeden Fall, wenn ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon mal zum Eingemachten. Das Freitagabendspiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. 2-2 ausgegangen, also ausnahmsweise mal ein ziemlich spannendes Freitagabendspiel. Da ich ja immer eigentlich direkt die Werder-Aufstellung checke, so bei Werder und Freiburg habe ich auch die Apps runtergeladen, da sehe ich das immer recht früh. Habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass Kjaer da sein Startelfdebüt bekommen hat. Mehr oder weniger geschuldet durch Personalausfälle. Nichtsdestotrotz in meinen Augen ein solides Spiel gemacht. Zetti tatsächlich auch Startelfdebüt in der Bundesliga, Debüt nicht, war auch solide dafür, dass er ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich finde, Zetti ist eigentlich auch definitiv ein solider Ersatzkeeper, auf jeden Fall besser als Omlin dieses Spiel, der bisher für das, was er gekostet hat, noch nicht so funktioniert. Man muss ja überdenken, ich glaube, die haben für den das gleiche gezahlt, was sie für Sommer eingenommen haben, also 1:1. Ich schaue mal gerade hier nebenbei nach, Marktwert auch 7 Millionen, 9 Millionen sogar gezahlt. Haben sie sogar oben drauf gelegt, oder? Ich glaube, für Sommer haben sie nicht ganz 9 bekommen. Ja, unter anderem eine der Schwachstellen. Insgesamt hat die Defensive bei Gladbach nicht so gut funktioniert. Also die Bremer hatten die eine oder andere Chance, sind bis zum Ende gefährlich geblieben. Das macht die Bremer ja diese Saison auch so ein bisschen aus, so diese späten Tore. Lücke ja jetzt auch erneut zum DFB nominiert worden, absolut verdient. Also hätte mich auch schockiert, wenn sie ihn nicht mitgenommen hätten, in Anbetracht dessen, dass ein Berisha auch dabei ist und er ist halt nun mal aktuell mit Abstand der stärkste, torstärkste Spieler. Also ich glaube, der nächste Deutsche, der ihm danach kommt, ist Musiala und er ist ja kein Stürmer. Also der nächstbeste Stürmer wäre Mergin Berisha tatsächlich, okay. Zu Recht auch mit dabei und dann kommt auch schon Duxi. Unisivo, ja, Österreicher. Dass Unisivo auch wirklich in den Top 10 ist, da hat Maxi auf jeden Fall, da muss er nicht zurückrudern, sondern da kann er steil nach vorne pirschen. Da war auf jeden Fall ein guter Take. Zum Spiel würde ich sagen, ab klassische Mittelfeldpartie, 10 gegen 11, glaube ich auch schon. Ja, genau, 10 gegen 11 gewesen, beide auf ihren Plätzen geblieben. Können mehr oder weniger mit dem Punkt zufrieden sein, denke ich mal. Als nächstes haben wir dann direkt Augsburg gegen Schalke. Ein 1:1, was aber in der letzten Minute geführt, also in der 93. Minute durch einen Elfmeter, der aber bei den ganzen VAR-Diskussionen aktuell mal ein gerechter Elfmeter war. Also hat sich Schalke auf jeden Fall verdient gehabt nach dem Spiel, haben in der zweiten Halbzeit lang versucht, den Ausgleich zu machen. Augsburg in der 50. Minute hat auch eine mehr oder weniger unnötige rote Karte von Demirovic bekommen, wo er einfach mit offenem Bein in den Gegenspieler, ich glaube Tom Kraus war das, reinspringt. Muss auf jeden Fall nicht sein, hätte man sich sparen können. Hat Augsburg auf jeden Fall massiv geschwächt. Das 1:0 aber ja auch nur durch einen Torwartfehler von Ralf Herrmann entstanden, war ja klar. Hab in die letzten Spieltage gelobt, dass er den besten Sofascore-Wert seit langem raus hat und dann haut er so ein Ding raus. Aber man darf bei Schalke nicht vergessen, die sind jetzt trotz allem 8 Spiele in Folge ungeschlagen, also trotzdem absolut krass. Ich finde, so klar, von den Punkten her darf man es sich nicht erlauben, aber hätte Schalke jetzt hier verloren, dann wäre das auch, finde ich nicht, hätte das jetzt nicht dafür gesprochen, dass Schalke irgendwie keine Chancen mehr hat, drin zu bleiben. Dementsprechend ein Punkt, finde ich, ja, kann man eigentlich mehr oder weniger zufrieden sein. Es wird natürlich auch in den Talkshows etc. schon diskutiert, dass Schalke halt ein enorm schwieriges Endprogramm hat. Andererseits denke ich mir immer, man kann das immer nicht so einschätzen. Sagen wir beispielsweise RB Leipzig oder so, hat jetzt am letzten Spieltag den Champions League schon safe, aber steht wie letztes Jahr im Pokalfinale. Dann kannst du auch locker mal in Leipzig am letzten Spieltag einen Punkt holen, also so ist es nicht. Aber wäre natürlich logisch gut, wenn Schalke gegen die direkten Konkurrenten punkten würde. Das sind nach der Länderspielpause, also erstmal muss man in Leverkusen ran, also da, glaube ich, lässt man das erste Mal wieder drei Punkte gehen, aber danach spielt man gegen Hoffenheim und gegen Hertha, also quasi gefühlt 12-Punkte-Spiele. Da wird natürlich jeder Schalke-Fan hoffen, dass man da was mitnimmt. Ansonsten kann ich zu dem Spiel eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, außer wir hatten das ja kurz angesprochen, wen wir mit zu Nati nehmen würden. Ja, Mergin Berisha in meinen Augen absolut verdient mit dabei. Denn da gab es ja den einen oder anderen, der das weniger verdient hätte. Unter anderem, beziehungsweise der hat es absolut verdient, aber der Ex-Schalker Malik Cior war ja zuerst nicht nominiert, ist dann aber nach der Verletzung von Armel Bella Kotschap nachnominiert worden. Und so ein bisschen kann ich es ja verstehen, weil vom Leistungsvermögen weiß, denke ich, auch Flick, dass er Potenzial dafür hat. Aber in Anbetracht dessen, dass die U21 eine EM im Sommer spielt, ist es ja schon so, dass er auch ohne Cior die eine oder andere Stütze aus dem Team jetzt bei den Profis hat. Und die müssen sich ja auch vorbereiten. Da macht es schon Sinn, auch zwei, drei Spieler, die das Potenzial für die Nationalelf hätten, bei der U21 zu lassen. Und ich denke mal, das war da einfach der Gedanke, dass man ja einfach nochmal einen Lehrgang bei der U21 hat. Aber da wollen wir es jetzt auch nicht zu groß thematisieren. Kommen wir nämlich dann zur ersten Überraschung vom Spieltag. Hoffenheim gegen Hertha, ein 3:1 für Hoffenheim. Überraschung klingt ein bisschen krass, da Hoffenheim natürlich eigentlich ein ganz anderes Understatement hat als Hertha, die ja diese Saison schon im Abstiegskampf waren und sich gerade so retten konnten. Hat Hertha, ja doch, Hertha hat in der Relegation gespielt, ja eben, klar. Also mal gucken. Beim HSV strauchelt es aktuell auch wieder. Ich bin mal gespannt, ob sie es wieder verbocken. Ich meine, Platz 3 können sie eigentlich fast nicht verbocken. Da muss es schon richtig schlecht laufen. Aber Relegation und Hamburg sind ja eigentlich keine Freunde. Ich meine, einmal haben sie es geschafft, aber mittlerweile schon zweimal nicht in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahren sind es. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wer auf der Gegenseite hochkommt. Darmstadt ist ja ziemlich sicher eigentlich mittlerweile, kann man sagen. Heidenheim, Hamburg eben noch das Battle. Ich finde, Darmstadt ist eigentlich ziemlich organisch gewachsen, also kann man auf jeden Fall machen. Aber bevor wir jetzt zu lang einen Exkurs in die zweite Liga haben, kommen wir zum Spiel. Hoffenheim absolut verdient gewonnen, 2,68 Expected Goals zu 1,03. Und ja, Jovetic am Ende schön gemacht, aber natürlich viel zu spät. Also das Tor war absolut, hat in dem Spiel keine Gefahr mehr gebracht. Robert Sko ein gutes Spiel gemacht, da wird Raik, wenn er jetzt dabei wäre, sich natürlich freuen und ich denke mal für Kramaric waren die Doppelpack auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. War natürlich beides Elfmeter, aber die musst du auch erstmal verwandeln. Ich habe jetzt keine Statistik offen, aber ich glaube, Hoffenheim hatte auf jeden Fall diese Saison schon öfter Stürmerprobleme und die Defensive hat diesmal auch in Ordnung funktioniert. Andererseits musst du natürlich bedenken, dass der Gegner Hertha BSC war, die jetzt auf dem 16. Tabellenplatz punktgleich mit Schalke stehen und einen Punkt vor der roten Laterne. Und ja, bei Hertha hat eigentlich mehr oder weniger gar nichts funktioniert. Die haben jetzt im Gegensatz zu Schalke 04 aus den letzten 8 Spielen 5 Spiele verloren, ein Unentschieden geholt und 2 Siege, einer davon in Augsburg, die ja mehr oder weniger noch eigentlich in direkter Konkurrenz sind, noch in Schlagnähe. Und das überraschende 4:1 in Gladbach, aber ansonsten auch mehrfach hoch verloren, 3:0, 4:1, jetzt wieder 3:1. Also Hertha für mich, das habe ich ja schon in den letzten Folgen gecallt. Wir werden noch genug predikten, gerade im Meisterschaftskampf. Ich brauche es jetzt nicht nochmal erwähnen, was ich denke, wer absteigt, aber für mich einer der Top-Kandidaten. Defensiv ist das mit das Schlechteste, was man, finde ich, in den letzten 3 Jahren da hatte. Martin Dada ist, finde ich, ja irgendwie noch der Lichtblick, aber ansonsten Platten hat hier mehr oder weniger Innenverteidiger gespielt, also links ein Außenverteidiger und Uremovic als Abwehrchef. Da weißt du halt auch, was auf dich zukommt und wenn da vorne dann auf der Mittelfeldmotor Toygar Cigerci ist, Richter auch einen bodenlosen Tag gehabt. Also da fällt mir eigentlich nicht viel zu ein. Ja, Hertha kann nur hoffen, dass man irgendwie gestärkt aus der Länderspielpause geht. In meinen Augen wäre, finde ich, jetzt sogar eigentlich ein Zeitpunkt, wenn man gegen den direkten Konkurrenten verliert, Sandro Schwarz zu feuern, aber das wird, denke ich, zu 99% nicht passieren, weil es da irgendwie nicht mal Gespräche oder Gerüchte gibt. Ich glaube, Kai Bernstein steht auch komplett hinter ihm. Ja, dementsprechend bin ich gespannt, wie es nach der Länderspielpause weitergeht. Ich meine, bei Hoffenheim ist man immer natürlich noch absolut nicht raus. Man steht jetzt wieder überm Strich, aber man ist 2 Punkte vor Stuttgart, ein Punkt vor Hertha und Schalke und Bochum, Köln und Augsburg haben 3, 5 und 6 Punkte Polster mittlerweile. Also man ist mittendrin, hat jetzt einen Achtungserfolg erzielen können, aber ich weiß nicht, ob es nicht für Hoffenheim sogar eher schlechter ist, dass man jetzt in die Länderspielpause geht, weil man jetzt vielleicht so ein bisschen Mut hätte sammeln können. Wie gesagt, das direkte Duell gegen Schalke steht bevor. Man selber muss vorher noch gegen Bremen ran. Das wird auf jeden Fall nicht leicht. Und gegen Bayern wird es, denke ich, auch sehr, sehr eklig. Also, ich bin mal gespannt. Hoffenheim auf jeden Fall absolut noch nicht raus aus dem Abstiegskampf. Dann haben wir Stuttgart gegen Wolfsburg, 0:1 für den VfL ausgegangen. Ja, also das war mit das langweiligste Spiel, würde ich sagen, neben Leipzig-Bochum an diesem Spieltag. Das Einzige, wo man drüber sprechen kann, ist, da wir letzte Woche über Marmoush geredet haben, den Maxi ja gar nicht gut fand, wenn wir es mal human ausdrücken, der dieses Spiel das 1:0 gemacht hat und auch das einzige Tor. War zwar sonst im Spiel ziemlich blass, also Maxi hat es, glaube ich, auf Twitter so beschrieben, dass er von 81 Minuten, beziehungsweise 82 Minuten, 81 Minuten gut schlecht war und eine Minute gut. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, deswegen kann ich nicht ganz so beurteilen. Aber ja, also für Wolfsburg auf jeden Fall natürlich sehr, sehr wichtig. Man festigt Platz 7 vor Leverkusen und dadurch, dass Frankfurt in letzter Zeit ein bisschen poltert hat, ist man 2 Punkte mittlerweile an den direkten Europa-League-Platz rangerückt. Ganz streng genommen ist der 7. Platz ja auch noch gar kein Europapokalplatz, da Stuttgart gegen Nürnberg im Pokal noch spielen. Das heißt, einer kommt auf jeden Fall ins Halbfinale. Und wenn einer von denen den Pokal holen sollte, dann ist der 7. Platz nicht sicher Europa. Aber wir gehen mal davon aus, dass keiner der beiden den Pokal holen wird. Ja, also bei Wolfsburg geht es auf jeden Fall weiter Richtung internationales Geschäft. Es war ein dreckiger Sieg, ein wichtiger Sieg. Und für Stuttgart bedeutet das Tabellenende. Ich sag bei Stuttgart immer, ich bleib auch dabei, diese Mannschaft lebt noch, das habe ich auch letzte Saison gesagt, da ist halt einfach mutig was zusammengestellt worden, was ich bei Mistintat ja auch gut fand, und dieser, sagen wir mal, mutige Kader trifft auf maximale Inkompetenz in der Führungsposition, also da sind Spielerkombinationen zusammengemixt, das ist schon ganz, ganz verrückt in meinen Augen. Also wenn du dann irgendwie einen Silas und einen Alukool und einen Jedias vom Profil her vergleichst, dann mit einem Luca Pfeiffer oder einem Pascal Stenzel, das sind natürlich Welten. Also Reik zum Beispiel fand Haraguchi ja ganz gut. Ich meine, ist ein solider Bundesligaspieler, aber ja, bei Stuttgart ist es halt einfach so, die wissen ja selber, dass es halt darum geht, die Klasse zu halten. Das ist ja auch das klare Ziel. Und ich traue das den Stuttgartern trotz des letzten Platzes auf jeden Fall grundsätzlich noch zu. Bin natürlich gespannt, wie es weitergeht. Also Bruno Labbadia bleibt ziemlich sicher. Insgesamt habe ich das Gefühl, diese Saison gibt es kaum Trainerwechsel. Also sowohl oben als auch unten. Und nirgendwo ist es auch zu ahnen, dass es passieren wird. Also wirklich, die einzigen Vereine, wo ich es mir ansatzweise vorstellen könnte, wäre, wenn es bei Bochum nochmal ganz schlecht läuft, also wirklich aber ganz, ganz schlecht, oder wenn Hoffenheim nach der Länderspielpause weiter so auf den Sack bekommt, dann könnte Matarazzo fliegen, aber der Rest der Trainer wird die Saison zu Ende machen. Ja, ist ja eigentlich auch mal schön, wenn nicht der Trainer immer direkt gefeuert wird und die Schuld bekommt. Und dann machen wir auch direkt weiter mit dem von mir schon angesprochenen nächsten eher langweiligen Spiel. Bochum gegen Leipzig 1:0. Bochum gefühlt die einzige Chance, die sie im Spiel hatten, reingemacht. Leipzig hatte ja dumm viele Chancen am Ende. Also dieses, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses Solo von Szoboszlai am Ende, wo er da irgendwie 5 Bochumer austanzt und dann gegen Pfosten schießt. Also, dass der nicht reingeht, Riemann auch 9,0 oder SofaScore ein Weltspiel gemacht. Ja, zu einer Leipzig-Stelle kann man nur sagen, man ist jetzt wieder auf dem Europa-League-Platz. Natürlich mit 1 Punkt an Freiburg und 3 Punkte an Union immer noch in Schlagnähe zu den Champions-League-Plätzen. International ist man rausgeflogen gegen City, hat eine fiese Klatsche kassiert, also 6:1 von, nee, oder? 7:1 sogar? Nee, ich glaube 6:1. Da weggemartert worden von Manchester City, beziehungsweise in persona Erling Haaland. Ich habe ja schon, ich glaube, ich habe das schon mal auch im Podcast gesagt, für mich Erling Haaland der beste Spieler der Welt. Schon vor einem Jahr habe ich das gesagt im Vergleich zu Mbappé und beweist es für mich auch immer wieder. Hat jetzt am Wochenende im FA Cup auch wieder einen Hattrick reingeschoben. Ja, und deswegen für Leipzig wäre es, denke ich, nach dieser bitteren Niederlage, ich meine, man hatte sich durchaus ein bisschen Chancen, denke ich, in Leipzig ausgemalt, nachdem man da im Hinspiel tatsächlich ein 1:1 erreichen konnte, so. Ich meine, selbst Frankfurt hat sich wahrscheinlich irgendwo was ausgemalt gegen Napoli, auch wenn jeder wusste, dass es ein absolutes Wunder braucht, aber ich meine, die lagen zurück, ne, und hatten eine rote Karte, also Leipzig hatte eigentlich alle Chancen, da zumindest irgendwie es gefährlich zu halten. Ist nicht passiert und deswegen natürlich umso ärgerlicher, wenn man dann am Wochenende gegen den Abstiegskandidaten verliert. Für Bochum natürlich total wichtig. Man hält Platz 14, ist mittlerweile 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das ist, denke ich, aus Bochums Sicht, wo der Klassenerhalt auch das absolute Ziel ist, Völlig in Ordnung. Man muss natürlich weiter so punkten. Man gewinnt nicht immer 1-0 gegen Leipzig. Also, das ist so, passiert, solche Siege schaffst du vielleicht zwei, dreimal die Saison über die Zeit zu bringen. Ansonsten fällt irgendwann in der 90. noch einer rein. Aber ja, mit Bochum tue ich mich ein bisschen schwer. Sagen wir mal so, ich traue ihnen die Klassenerhalt halt durchaus zu. Aber es würde mich jetzt auch nicht krass wundern, wenn sie runtergehen sollten. Dann haben wir das erste Kracherspiel dieses Spieltags. 6:1 gewinnt Borussia Dortmund gegen Köln. 4:0 steht es nach der 36. Minute. Zur Halbzeit 4:1. Dank dem Goat Davy Selke. War ja klar, dass er, wenn er ein Tor für Köln macht, das bei einer 6:1-Klatsche gemacht. Ein Saito hat dann aus seinem Tor leider nicht gemacht. Ich habe drauf gewartet. Aber ja, 9 to go, würde ich sagen. Also bezüglich der Saisonwette. Können wir mal schauen, ob es noch was wird. Aber nee, also Dortmund eine absolute Machtdemonstration. Mit dem 6:1 auch durch die Niederlage von Bayern, Spoiler, ich meine, jeder wird den Spieltag eh schon verfolgt haben. Ja, durch die Niederlage der Bayern hat man die Tabellenspitze übernommen, während man vor 10 Spieltagen, also am 15. Spieltag, stand man noch auf dem Tabellenplatz 6. Und hatte 9 Punkte Rückstand auf die Bayern. Also man war nicht mehr auf dem Champions League Platz. Also was man da in Dortmund in den letzten Wochen abgeliefert hat, absolut dicksten Respekt. International hat es ja leider nicht gereicht. Aber ich würde sagen, man hat neben den Bayern sich in der Champions League am besten verkauft. Also das war ein sehr, sehr knappes Ding. Unglückliche Schiedsrichterentscheidung. Ich meine, am Ende kann man nicht sagen, dass es unverdient für Chelsea war, weil Chelsea definitiv gezeigt hat, dass sie da Fußball spielen können. Ich hoffe natürlich, dass sie in der nächsten Runde rausgekegelt werden, trotz allem. Aber man ist noch im Pokal drin, den konnte Edin Terzic ja schon mal gewinnen. Würde ich in Dortmund dann auch zutrauen, dass man das direkte Duell gegen Leipzig gewinnt am Viertelfinale und damit schon mal einen der ärgsten Konkurrenten ausscheidet. Kann natürlich hoffen, dass vielleicht Bayern vorher schon rausfliegt, dann wird es noch wahrscheinlicher. Der Pokal geht ja, glaube ich, tatsächlich auch nach der Länderspielpause. Ist ein Bundesligaspieltag und dann kommen direkt die Pokalviertelfinals. Also steht auch bald schon an. Hier hat man sich absolut in Laune geschossen. Alers erste Bundesliga-Doppelpack. Selbstverständlich, nachdem ich ihn 10 Spieltage. Ich habe ihn zur Rückrundenbeginn in Kickbase geholt und habe ihn gehalten bis vor diesem Spieltag. Klassiker mal wieder, ne? Dass er dann einen Doppelpack macht. Aber was willst du machen? Ansonsten auch die anderen Spieler auf dem Platz eine gute Leistung gezeigt. Rafael Guerrero blüht so ein bisschen auf in der Position im ZM. Macht, denke ich, Sinn. Da kann er seine Stärken auf jeden Fall besser zeigen, als er das auf der Außenverteidigerposition tun kann. Riasson jetzt nicht so ein gutes Spiel gemacht, aber grundsätzlich kann man den in der Bundesliga, denke ich, auf jeden Fall aufstellen. Emre Can, jetzt ja auch zurück in der Nationalelf, hat jetzt gar nicht gespielt, sehe ich hier. Aber ich wollte es trotzdem, ich hatte es gerade im Kopf. Auf jeden Fall, bei Dortmund kann man sagen, man hat selber die Situation, dass man jetzt im Saisonendsport die Züge selbst in der Hand hat. Eben direkt nach der Länderspielpause spielt man gegen Bayern München. 1. April, 18:30 Uhr, markiert es euch alle am Kalender, ist auch kein April-Scherz, spielt Bayern gegen Dortmund. Und ja, wenn man das Spiel gewinnen sollte, dann hat man 4 Punkte auf die Bayern. Das heißt, man darf sich sogar erlauben, noch ein Spiel zu verlieren und man würde trotzdem Meister werden. Das würde bedeuten, man müsste nach dem Sieg von den restlichen 8 Spieltagen 7 gewinnen. Dementsprechend, selbst wenn man gegen Union verlieren sollte, hat man danach noch Stuttgart, Frankfurt, Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz. Das heißt, nur noch 2 Gegner, die auf den Europapokalplätzen sind. Ist machbar. Ich will nicht sagen, dass es passiert. Ich will auf gar keinen Fall hier irgendwas jinxen. In meinen Augen wird Bayern München Meister. Ich bleibe absolut bei meiner Prediction. Aber es ist natürlich schön für die Liga, wenn man oben mal so ein bisschen einen Meisterschaftskampf hat. Union ist rein theoretisch mit 5 Punkten und man hat ja jetzt gegen Frankfurt gewonnen, auch immer noch dabei, von den Punkten her, dass Union da irgendwie nochmal rankommt, glaube ich persönlich auf gar keinen Fall. Aber mal sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob Dortmund diese Serie fortführen kann. Ich würde es mir sehr wünschen. Zu Köln kann ich nur sagen, ich bleibe dabei, dass Köln auf jeden Fall noch in den Abstiegskampf rutschen kann. Man ist jetzt von Augsburg überholt worden, wo es ganz kaum Klassenerhalt ging. So, da hat man ja auch nicht drüber geredet, während man bei Köln, bedingt auch durch die Conference League-Teilnahme, öfter gehofft hat, da irgendwie auf Platz 7 zu rutschen. Ich meine, es sind natürlich 6 Punkte auf Hertha, aber Viel ist das jetzt auch nicht. Und Platz 14, 15 ist da auch nah dran. Also sollte man jetzt irgendwie in den nächsten drei, vier Spielen drei gewinnen, dann ist man natürlich schnell da raus. Aber man hat gesehen, was eine Negativserie bei Hoffenheim wozu das geführt hat. Kann natürlich durchaus passieren. Letzten fünf Spiele, vier verloren und ein Unentschieden. Wenn das jetzt natürlich so weitergeht, man hat Derby gegen Gladbach und danach eben das direkte Duell gegen Augsburg. Also die nächsten zwei Spiele absolut entscheidend, sowohl für die Stimmung der Fans, der Spieler, als auch für die Tabelle. Ja, im Gegensatz zu Dortmund hoffe ich da, dass sie auf den Sack bekommen. Sorry, wenn hier irgendein Köln-Fan zuschaut, aber ja, dann haben wir es auch zum Spiel, würde ich sagen. Kommen wir zu Union gegen Frankfurt. 2:0 für Union ausgegangen, wie gerade schon kurz angesprochen. Ja, wir haben ja letzte Woche predicted und ich habe gesagt, Union gewinnt mit einem niedrigeren XG. 1,52 XG für Union zu 2,69 zu Frankfurt. Glasner auch eine geniale PK gegeben danach, wo er jetzt absolut abgerantet hat und richtig sauer war. Und auch auf die Fragen der Journalisten nicht so angenehm reagiert hat und auch meinte, so, da kann man sich halt nichts von kaufen, wenn du in der ersten Halbzeit gefühlt 10 Chancen hast, aber keine reinmachst. Ich meine, Kolomoani bei einem 0-2-Niederlage ohne Tor einen 8-0er Sofascore zu haben, das muss man auch erstmal schaffen. Hatte halt einfach leider kein Glück. Ja, Frankfurt auch immer noch im Pokal drin. Man spielt, wenn ich mich nicht täusche, im Pokal auch gegen Union. Beide haben noch einen Bundesliga-Duell, dann spielt man direkt wieder gegeneinander. Hat Frankfurt die Möglichkeit, sich zu rächen? Würde ich ihnen zutrauen. Ich glaube, Frankfurt würde sich da tatsächlich mehr darüber freuen, wenn man im Pokal gewinnt statt in der Liga. Ich meine, in der Liga hat man Platz 6 immer noch mehr oder weniger sicher. Und klar wird Frankfurt gern wieder in der Champions League spielen, aber ich glaube, jeder Frankfurter wäre auch zufrieden, wenn man die Europa League erreicht. Man hat auf jeden Fall immer noch Weltklasse-Spieler und da kommen ja auch immer noch Spieler nach. Also ich meine, jetzt zum Beispiel hat Paxton Anderson sein Bundesliga-Debüt gegeben, den man ja aus den USA geholt hat. Der ist der kleine Bruder von Brandon Anderson, der ja mittlerweile bei Leeds United spielt und auch schon an der WM teilgenommen hat. Denke ich auf jeden Fall auch ein Talent, von dem wir gerade in den nächsten Saisons noch mehr sehen werden. Der wird diese Saison noch nicht so viel zeigen. Ja, aber sehr spannendes Team bei Frankfurt. Ich meine, gegen Napoli ist man sang- und klanglos ausgeschieden. Das war aber auch zu erwarten. Da war sich, denke ich, auch jeder Frankfurter bewusst. Union hingegen hätte ich durchaus zugetraut, dass man gegen das belgische Union, dass man da weiterkommen könnte. Nach dem 3:3 im Hinspiel hat man im Rückspiel ganz klar 3:0 auf den Sack bekommen. Damit ist die Europa League-Reise von Union beendet gewesen. Im gesamten Kontext muss man allerdings sagen, dass Union da die Gruppenphase übersteht und dann in der K.O.-Runde Ajax Amsterdam ausscheidet. Das ist trotz allem eine Ansage. Auch wenn man hier gegen einen mehr oder weniger machbaren Gegner ausscheidet, wird man, denke ich, wenn man jetzt bei Union am Ende der Saison tatsächlich Champions League erreicht, mehrfach an der Tabellenspitze stand, ins Pokal, Viertel oder gar Halbfinale eingezogen ist und im Europa League Achtelfinale war, keiner sagen, das war eine schlechte Saison. Also man muss immer noch mal gucken, wo man herkommt. Rani Khedira, glaube ich, das erste Saisontor gemacht in diesem Spiel. Wäre ja in meinen Augen auch ein Kandidat gewesen für die Nationalelf. Aus diesem besagten Union-Kader hat es keiner zur Nationalelf geschafft. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, habe ich zu dem Spiel gar nicht mehr so viel zu erzählen. Und dann haben wir wohl die größte Überraschung des Spieltags. Bayer Leverkusen gewinnt 2:1 gegen den Spitzenreiter Bayern München. Nachdem man auch zuvor in der Europa League weitergekommen ist, neben den Bayern, die ja auch weitergekommen sind, schon letzte Woche, beziehungsweise jetzt vor 2 Wochen. Ja, weitergekommen am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest. War natürlich jetzt auch nicht der schwierigste Gegner. Aber trotzdem zwei sehr, sehr überzeugende Spiele gemacht und insgesamt hat Xabi Alonso ja entgegen vieler Erwartungen Leverkusen absolut zu einem besseren Team gemacht. Man ist ein Punkt hinter Wolfsburg und 3 Punkte hinter Frankfurt, also mittlerweile auch in Sphären, wo man sagt, okay, die können klar auch noch den direkten Europa-League-Platz erreichen. Und ja, man kann mittlerweile eigentlich sagen, Wolfsburg, Leverkusen, Mainz sind die Platz 6-7 Jäger. Dadurch, dass Gladbach und Bremen mittlerweile mit 6 bzw. 7 Punkten schon hinterher sind. Wenn man da jetzt einen Lauf hat, dann ist es nicht unmöglich, aber ich denke, um diese Teams wird sich's am Ende drehen. Ich habe tatsächlich sowohl vorhergesagt letzten Spieltag, dass Bayer Leverkusen gewinnt, als auch, wie ja eben schon angesprochen, Nee, was habe ich? Ich habe irgendwas vorhergesagt gehabt. Ich habe jetzt gerade selber den Hänger. Das ist natürlich peinlich jetzt hier. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, dass Leverkusen gewinnt. Ja. Zwei Elfmeter, die erst durch den VAR zustande gekommen sind. Witzigerweise hing genau hinter den in der Kurve und hinter den Elfmetern Videobeweis abschaffen. Ich habe auch nicht verstanden, also was, ich glaube, wer hat Stieler gepfiffen oder bei SofaScore steht das immer nicht so gut, wer gepfiffen hat. Auf jeden Fall, was der Schiri sich dabei gedacht hat, da keinen Elfmeter zu geben. Da konnte man ausnahmsweise mal froh sein, dass der Videobeweis ausgeholfen hat. Danach hat Bayern halt die komplette letzte Phase gepusht und da war es auch echt, echt knapp, dass da das 2-2 reinfällt. Umso glücklicher für Leverkusen als auch Dortmund, dass man da eben die Punkte entführen konnte. Für Leverkusen wichtig, wenn man noch nach Europa kommen will. Ansonsten hat man auch noch Chancen, in der Europa League weiterzukommen. Mit dem belgischen Union hat man, denke ich, einen machbaren Gegner. Also Union hat es nicht geschafft, aber Leverkusen sehe ich trotz des schlechteren Tabellenplatzes. Jetzt auch mit Wirtz wieder. Palacios spielt auch gut. Schick wird bis dahin vielleicht auch wieder fit sein. Hat man, denke ich, auf jeden Fall Chancen gegen. Ja, das gegen Union da weiterzukommen. An Bayerns Stelle hat man in der nächsten Runde einen absoluten Brocken bekommen. Also Bayern wird wirklich maximal auf die Probe gestellt in dieser Champions League-Saison. Nachdem man mit Paris Saint-Germain den einen Favoriten bekommen hat, bekommt man jetzt mit Man City direkt den nächsten Favoriten hinterher. Und man hat auf der Turnierseite mit Real Madrid auch noch einen weiteren absoluten Favoriten, dem man noch vorm Finale gegenüberstehen würde. Ja, dementsprechend kann man an Bayerns Stelle nur hoffen, beziehungsweise wenn man mit den Bayern ist, dass man da frühzeitig die schweren Gegner ausschaltet und dann einen mehr oder weniger leichteren Finalgegner bekommt. In der Liga dreht sich eben auch noch alles darum, ob man Meister wird. Absolut natürlich das Selbstverständnis der Bayern. Ich würde sagen, sowas kann mal passieren. Ich meine, bei Bayern mache ich mir nämlich weniger Sorgen, dass man in der Bundesliga weiterhin straucheln wird, als bei Dortmund. Man hat natürlich auch noch direkte Duelle, ne? Gegen Freiburg muss man noch ran. Und man muss gegen, auch genau wie Dortmund, noch gegen RB Leipzig. Ah, ich glaube, Dortmund muss nur einen Pokal gegen Leipzig. Aber ansonsten hat man eben auch von 8 Spielen 6 Spiele, in denen man nicht gegen direkte Konkurrenten muss. Und da wird Bayern in aller Verständlichkeit, denke ich, viele Punkte holen. Aber auf dem Papier haben wir einen spannenden Meisterschaftskampf und ich hoffe, dass es auch am 30., 31., 32. Spieltag noch spannend ist. Ich meine, selbst wenn es am Ende Bayern am 34. wird, dann haben wir natürlich die 11. Meisterschaft von Bayern, aber dann war die Saison trotzdem spannend und das ist ja irgendwo das, was es auch, ja, einfach, was es mehr Spaß macht, dann das anzugucken. Wäre natürlich trotzdem schön, wenn am Ende sich jemand anderes krönen würde, muss ich ehrlich zugeben. Und als letztes haben wir dann Mainz gegen SC Freiburg. 1:1 ausgegangen. In der 96. Minute macht der sagenumwobene Karim Onisivo hier, den ich ja diese Folge schon angesprochen habe, das 1:1. Sehr, sehr glücklich für die Mainzer in meinen Augen. Expected Goals 1,04 zu 1,74, also eben mehr oder weniger die einzige Chance dann auch reingemacht. Wäre für Freiburg durchaus verdient gewesen, hier 3 Punkte mitzunehmen. Man hatte aber natürlich am Donnerstag auch ein kräftezehrendes Spiel gegen Juventus Turin, wo das Wunder leider nicht gelungen ist, aber wo man sagen kann, mit dem 2-0 hat man sich absolut gut verkauft. Das 2-0 ja auch in der 95. Minute gefallen, also quasi eigentlich bis zur 95. Minute um den 1:1 gekämpft. Natürlich eine sehr undankbare gelb-rote Karte für Manuel Gulde, die am Ende natürlich aber leider trotzdem. Nee, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt ein Elfmeter war. Ich glaube, das war eigentlich so ein Skandal-Elfmeter, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also sehr, sehr schade, dass da das Geld gewonnen hat und gerade Freiburg ja so das absolute Gegenstück von Juventus, während man bei Juventus Bilanzfälschung betreibt und das Geld ohne Ende raushaut, wird bei Freiburg seit Jahrzehnten wirtschaftlich sehr, sehr gut gewirtschaftet. Ja, sehr, sehr schade einfach. Im Pokal ist man aber noch vertreten, hat mit Bayern da aber den nächsten absoluten Weltgegner. Aber in der Liga hat man auch mit dem Unentschieden Leipzig überholt und steht jetzt wieder auf Platz 4. Wäre ja auch erstmalig in der Vereinsgeschichte, dass die Freiburger die Champions League erreichen würden. Dementsprechend kann man genau wie bei Union, denke ich, sagen, wenn du die Erfolge der Saison zusammenrechnest und es jetzt so bleibt, wie es ist, dann kann man absolut zufrieden sein an Freiburger Stelle. Ich denke mal, selbst mit einem Platz 5 oder Platz 6 wäre man zufrieden und ich glaube, auf Platz 7 wird man definitiv nicht mehr abrutschen. Ich würde es ihnen auch gönnen, wenn sie wirklich im Pokal eine Sensation zeigen können und die Bayern rauskegeln, wird mein Herz erfüllen. Also es würde mich sehr, sehr freuen. Bin mal gespannt auf jeden Fall. Zu den Mainzern kann ich gar nicht so viel sagen. Da habe ich ja bereits erwähnt, dass sie für mich einer der Kandidaten auf die Europa League sind. Haben jetzt in den letzten Spielen immer wieder überzeugt und denen traue ich das auch definitiv zu. Ja, aber für mich jetzt nicht der Top-Kandidat Nummer 1. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen des Bundesliga-Rückblicks auf den 25. Spieltag. Ich vermute mal eher, dass keine Specials erscheinen jetzt in der Pause, sondern dass es da eher still bleiben wird. Falls doch irgendwas kommt, dann werdet ihr es natürlich mitbekommen. Ihr könnt auch immer auf der Website nachschauen. Die Kaderanalyse von Maxi von Gladbach auch immer noch aktuell, wird bestimmt der eine oder andere noch nicht gelesen haben. Die Folgen sind da auch immer zu finden und wenn irgendwas Besonderes zu erzählen ist, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie Deutschland sich in den Freundschaftsspielen verkauft. Und ich natürlich als Teiltürke bin auch immer gespannt, wie die Türken sich verkaufen. Memo Aydin tatsächlich das erste Mal dabei von Schalke. Bin eigentlich nicht so ein Fan von ihm, aber ich gönn's ihm auf jeden Fall. Und dann hören wir uns höchstwahrscheinlich nach der Länderspielpause wieder, wenn wir wissen, wie das Top-Duell Bayern gegen Dortmund ausgegangen ist. Bis dahin wünsche ich euch allen eine entspannte Woche oder Wochen. Und danke an jeden, der zugehört hat. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.